Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott aufgeschrieben sind. Damals wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und rief: Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast angefangen, deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unwissenden hast du es offenbar gemacht. Dafür preise ich dich. Ja, Vater, so wolltest du es haben. Mein Vater hat mir alle Macht übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand den Vater, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Dann wandte sich Jesus zu seinen Jüngern, den Männern und Frauen, und sagte: Ihr dürft euch freuen, dass Gott euch die Augen gab, zu sehen und zu verstehen, was hier geschieht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Soweit dieser Bibeltext. Und ich möchte diesen Bibeltext unter einem Blickwinkel anschauen. Unter dem Blickwinkel, was sagt dieser Text zur Mission? Ich werde ihn also nicht erschöpfend behandeln, sondern mich darauf konzentrieren. Dazu vielleicht eine Worterklärung: Mission, Missionar. Worum geht's da? Unter Mission verstehen wir, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch dieser Erde das Recht hat, die gute Nachricht von Jesus Christus zu hören und sich ihr gegenüber frei zu entscheiden. Und von Missionar sprechen wir, wenn jemand in diesem Auftrag eine Landes-, eine Sprach- oder eine Kulturgrenze überschreitet. Wer jetzt mitgedacht hat, der wird feststellen, dass das in diesem Sinne keine Missionare waren. Die waren in ihrer eigenen Kultur unterwegs, Evangelisten. Aber diese kleine Ungenauigkeit werden Sie mir verzeihen. Und ich komme damit zu drei Beobachtungen aus diesem Text. Erstens, Missionsgeschichte hat nicht nur etwas mit großen Namen zu tun. Missionsgeschichte hat nicht nur etwas mit großen Namen zu tun. Sie werden gemerkt haben, dass diese 70 hier, da wird kein einziger namentlich erwähnt. 70 uns unbekannte Personen, die zurückkommen und die haben ja erfolgreich diesen Auftrag ausgeführt. Ihre Namen sind uns nicht bekannt. Jetzt will ich mal hier einen kleinen Test machen. Bitte gleich um Handzeichen. Wer von Ihnen kennt mehr als drei aktive Missionare, die zurzeit im Ausland arbeiten, und kann ihren Namen sagen und ihre Tätigkeit? Wer kennt mehr als drei Missionare, die aktiv im Ausland sind, zurzeit im Ausland, und deren Namen und Tätigkeit sie sagen könnten? Oh, das ist aber dünn. Ja, enttäuschen Sie mich nicht zu sehr. Ja, ich traue mich jetzt gar nicht weiterzumachen, ne? Also wer kennt denn fünf? Hoho, aha, ja, herzlichen Dank. Gibt es jemand, der 10 oder mehr kennt? Oho, ja. Also das ist jetzt nicht schwer für die Kigo-Kinder, die so einen Zettel haben, die eine Frage auf dem Zettel, auf dem Bogen auszufüllen, wie ich sehe. Die meisten Missionare, es sind weltweit ungefähr 200.000, die meisten Missionare sind uns nicht namentlich bekannt, aber sie sind Wegbereiter des Auftrags Gottes. Sie räumen Steine aus dem Weg. Sie sind Katalysatoren für den Bau der Gemeinde weltweit. Der Schriftsteller Adrian Pless beschreibt in einem seiner Bücher einen Jugendlichen, der ihm dann in einem vertraulichen Gespräch zuraunt, dass er, also der Jugendliche, bereit sei, auch für Gott weltberühmt zu werden und in den teuersten Hotels abzusteigen, wenn Gott das von ihm will. Und dass er bereit ist, für Gott Tausende von Menschen, vor Tausenden von Menschen zu sprechen und zu predigen. Ja, um diese Bereitschaft geht es mir jetzt nicht, weil die recht einfach zu erzeugen ist. Aber wenn sich in unserer Gemeinde Menschen für die Weltmission, für den Auftrag Gottes zur Verfügung stellen wollen, dann haben wir nach der Bereitschaft zu fragen. Nicht nach der Bereitschaft, weltberühmt zu werden, sondern wir dürfen nachfragen. Wir sagen nicht nur, toll, du willst dich für Gott bereithalten, sondern wir fragen nach der Bereitschaft im Detail. Wir fragen danach, wenn du in Jesu Auftrag gehen willst, bist du bereit, dahin zu gehen, wo man dich hinschickt? Wo Gott dich hinschickt? Bist du bereit, das zu tun, was dir angewiesen wird? Und nicht nur das, von dem du selbst überzeugt bist, dass es so gut ist. Bist du bereit, nicht berühmt zu werden und keinen Karrieresprung zu machen? Das sind die Fragen, die wir stellen, wenn Menschen zu uns sagen, aus unserer Gemeinde zum Beispiel, sagen, ich möchte gerne Jesus im Ausland dienen. Und wir fragen weiter, bist du bereit, schon beispielsweise einen Teil deiner Ausbildung in einem anderssprachigen Land zu verbringen, damit du in der Sprache zu Hause bist, damit du darin arbeiten und leben kannst. Das war die erste Beobachtung hier aus dem Text und die Folgerungen daraus. Missionsgeschichte hat nicht nur etwas mit großen Namen zu tun. Zweite Beobachtung aus diesem Text. Mission ist ein Machtkampf. Mission ist ein Machtkampf. Hilfe, wir haben Erfolg, rufen diese Rückkehrer, die 70. Und Jesus gibt diesem Geschehen eine Deutung. Er sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Missionarisches Engagement ruft immer auch den Teufel auf den Plan, den Satan. Dazu einige Beispiele aus unserem Erleben in Mali. Wir hatten norwegische Kollegen, die auf ihrem Hof mit Flüchen belastete Fetische fanden, auf denen die Namen der Kinder der Missionarsfamilie eingetragen waren. Ein Kollege sagte mir, wenn wir uns besonders stark dafür investieren, auch gedanklich im Gebet dafür investieren, dass wir Muslime zum Glauben an Jesus führen wollen, dann passiert immer irgendwas. Wir hatten mehrere Autounfälle in dieser Zeit und besonders eine Missionarsfamilie hatte einen schweren Autounfall. Und ich bin nachher die Unfallstelle abgelaufen und habe gedacht, danke Gott, was du hier gezeigt hast. Denn sie sind wie durch ein Wunder alle am Leben geblieben, unverletzt. Dabei sind sie von einer Asphaltstraße ohne Seitenrand, ich glaube mit 120 von der Fahrbahn abgekommen und quer durchs Unterholz hindurchgeschossen. 200 Meter, bevor sie vor einem Baum stehen blieben. Auto war keiner angeschnallt. Das werden Sie verzeihen, wenn Sie wissen, wie in Afrika manchmal die Autos gefüllt sind. Wir haben gemerkt, dass wir besonders viele kritische und uns aufreibende Situationen erleben, wenn wir uns stark für Menschen einsetzen, die wir zu Jesus führen wollen. Dazu kam auch ein tödlicher Motorradunfall eines unserer wichtigsten Übersetzer, der zu dem Zeitpunkt noch Muslim war. Und der sich sehr investiert hat zur Übersetzung der Bibel in einheimische Sprachen in Mali. Geschockt hat uns auch die Situation, als ein Bauunternehmer, ein muslimischer Bauunternehmer, der für uns ein Gemeindehaus gebaut hat, auf dem Rückweg von der Baustelle vom Blitz erschlagen wurde. Das war, Sie können sich vorstellen, welche Deutung dem gegeben wird. Im islamischen Kontext bedeutet das, Gott hat diesen Mann gestraft dafür, dass er mit den Christen zusammengearbeitet hat, mit ihnen kooperiert hat. Einer unserer Ärzte, das können wir auch nur durch diesen Machtkampf erklären, hat sich bei einem AIDS-Patienten mit einer infizierten Nadel gestochen, selbst. Und das war für uns auch ein Schock, das zu erleben, dass wir Mächten ausgesetzt sind im missionarischen Engagement, dass der Satan versucht, anzugreifen, wo das nur geht. Jesus macht die Macht des Feindes zunichte, sagt er. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Es wäre nämlich nur die halbe Wahrheit, wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, wir hatten alles Schwierigkeiten. Wir haben auch die andere Seite erlebt. Die Macht Gottes, wie er sich gezeigt hat. Ein Beispiel dazu, oder mehrere Beispiele. Ein Alter Pöll, das ist eine Ethnie in Mali, bekehrt sich, ein sehr alter Mann, und sagt dazu, als er diesen entscheidenden Schritt zu Jesus gemacht hat, sagt dazu, ich weiß genau, dass das für mich wie ein Todesurteil ist, was ich gerade hier bekräftigt habe im Gebet. Und trotzdem wage ich das, weil ich weiß, dass das sinnvoll ist. Und ich werde auch darüber nicht schweigen. Das ist ein Wunder Gottes, was Gott im Menschen tut. Ein anderer Mann aus einem der Dörfer, die wir häufiger aufsuchten, war über Jahre standhaft in seinem Dorf und hat an Dorfgemeinschaftsopfern nicht sich beteiligt, weil er sagte, ich bin Christ, ich mache das nicht mit, und musste dafür Drohungen standhalten aus dem Dorf. Aber diese Standhaftigkeit wurde belohnt. Gott hat das belohnt. Wir haben kurze Zeit später dort den Jesusfilm gezeigt, in diesem Dorf. Und wir haben danach, wie wir das üblicherweise gemacht haben, eingeladen dazu, wer Jesus nachfolgen möchte, dass der zu uns kommen kann und dass wir den Namen notieren und dass wir dann diese Leute weiter betreuen. Und als wir das dazu eingeladen hatten, da stand der Dorfchef des Dorfes auf, kein Christ, und sagte, ja, ihr habt das alle gehört, ne? Wer Christ werden will, also bitte hier lang und dann könnt ihr euren Namen hier abgeben. Und das nahmen ganz viele aus dem Dorf als Aufforderung, das denn auch zu tun. Das ist heute eine Gemeinde von 60 Personen. Das war eine ganz tolle Erfahrung für uns, die Erfahrung der Macht Gottes. Oder auch, dass unsere Gemeinde in Sofara, eine ganz kleine Klitsche sozusagen als Gemeinde, dafür bekannt wurde unter dem im islamischen Kontext des Dorfes, dass wir für Kranke beten und dass Menschen gesund werden, die ihre Hilfe bei Jesus suchen. Und so hat unsere muslimische Nachbarin aus einer sehr traditionsreichen Familie, hat uns dann angesprochen, gesagt, also ich traue mich nicht so recht, aber ich würde so gerne zu euch im Gottesdienst kommen und mal für mich beten lassen. Geht das, obwohl ich keine Christin bin? Das waren Erfahrungen der Macht Gottes. Jesus sagt, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Das war die zweite Beobachtung. Mission ist ein Machtkampf. Die dritte und letzte Beobachtung aus diesem Text. Wir sind zu beneiden, dass wir Anteil am weltweiten Missionsgeschehen haben. Zunächst sind wir zu beneiden, sagt Jesus, dass unsere Namen bei Gott gespeichert sind. Für ewig gespeichert. Da stürzt keine Festplatte ab. Diese Namen sind bei Gott gespeichert. Sie sind vorhanden, bekannt bei Gott. Und darüber hinaus sind wir Zeugen der größten und dauerhaftesten Bewegung des Erdkreises, dem Bau der Gemeinde Jesu. Alttestamentliche Propheten und Könige, sagt Jesus, die hätten das gerne gesehen. Die haben sich danach gesehnt. Die haben das vielleicht geahnt. Und die haben in Visionen davon geredet, aber gesehen haben sie es nicht. Und ihr, sagt Jesus, und da können wir uns mit einschließen, wir sehen das. Wir sehen das, was Gott weltweit tut. Wenn man durch ein neu gebautes Gemeindehaus geführt wird und die Konstruktion erklärt bekommt, dann hört man manchmal heraus, dass die Leute dann sagen, ja, ich war dabei, ich habe da mitgearbeitet, ich habe diese Fliese gelegt, ich habe den Stein bezahlt, wir waren dabei, wir haben das mitgeplant und da klingt ein berechtigter Stolz raus, ich war dabei. Ja, und Fußballfans, die werden noch schwärmend davon berichten, dass ihre Mannschaft den 1977 im Waldstadion gegen Bayern München 4-0 gewonnen hat oder so. 2-2 erfunden, ne? Ich weiß es gar nicht. Und sagen, ich war dabei, ich war im Stadion, als das passierte, als die Bayern einen auf die Mütze kriechten. Wenn Sie im Himmel auf Jesaja und David stoßen, dann können Sie denen sagen, ich war dabei. Ich war dabei, als das Evangelium auf der Erde Kreise zog. Als Jesus bekannt gemacht wurde. Ich habe gesehen, wie die gute Nachricht die entferntesten Punkte dieser Erde erreichte. Ich war dabei. Und Sie können hinzufügen, ich habe daran mitgearbeitet. Ich habe im Gebet dafür gerungen, Mose. Ich habe monatlich Geld dafür gegeben, Jakobus. Ich war dabei. Das können Sie im Himmel sagen. Soweit diese Beobachtung zu diesem Bibeltext. Und damit Sie auch jetzt dabei sind und von diesem weltweiten Geschehen hinterher auch wirklich sagen können, ich war dabei. Sie waren es schon durch Ihre Unterstützung, durch Ihre Gebete. Und ich werde jetzt noch ein bisschen berichten von dem, was wir in Mali gemacht haben. Und das werden wir mit einigen Bildern tun. Und zum Einstieg kommt eine kleine Einstimmung auf Mali.
Thank you. Ja, zuerst werden wir uns mal eine Tasse malischen Tee zubereiten. Das muss schön von oben eingegossen werden. Ich mache Ihnen nachher einen draußen, wenn Sie möchten, damit eine schöne Schaumkrone entsteht. Was wissen Sie eigentlich über Mali? Wahrscheinlich, dass es heiß ist. Dass es staubig ist auf den Straßen und überall, wo man geht. Und dass Sie öfter, als Sie es wünschen, Sand in den Augen und zwischen den Zähnen haben. Viele wissen das oder verbinden mit Afrika, dass die Menschen immer fröhlich sind und verwechseln dann das immer Fröhliche mit dem immer Glücklichen. Gehen davon aus, dass alle Afrikaner immer glücklich wären. Als wir nach Mali kamen, haben wir erstmal gestaunt. So sahen Samira und Laura damals aus. Wir haben gestaunt über die Tankstellen. Hier gibt es Liter und Halbliter. Ja, da habe ich auch schon mal getankt. Gab es auch in größer die Tankstellen, größeren Bedarf. Wir haben gestaunt über die Großküchen, hier ein Hotel, das größte Hotel in unserer Stadt. Wir haben gestaunt, wie viele Menschen auf einen LKW passen. Wir haben gestaunt, wie viele Eierkartons auf ein Fahrrad passen. Und wie viele Säcke auf ein Hinterrad. Haben uns dafür interessiert, wie viele Hühner da auf ein Fahrrad passen. Und bei diesen Belastungen, wie viel Speichen das Fahrrad braucht. Der Straßenverkehr lief den Umständen entsprechend gut. Wenn jemand ein Problem hatte, hat er das an Ort und Stelle gelöst. Manche Autos waren zugegebenermaßen etwas überlastet. Und wer seinen Außenspiegel verlor im Straßenverkehr, konnte sich hier einen neuen besorgen. Oder hier. Und hat ihn dann montiert. Wer natürlich das Auto verloren hat, der hat es meist liegen lassen. Wovon ernähren sich die Malier? Die meisten leben von der Landwirtschaft und bauen, ich muss jetzt mal gerade hier meinen Technikassistenten herbeiholen. Wir haben also in Mali hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzung und dabei zwei Getreidesorten, die ich Ihnen gleich zeige. Das sind Hirse und Reis. Wir werden übrigens nach dem Gottesdienst Ihnen kalten malischen Tee, also kalte malische Getränke, servieren können zum Probieren und auch etwas malischen Tee, wobei ich den erst wurzeln muss. Aber Sie können dann schon mal kalte Getränke haben. Hier haben wir die Hirse. Hirseanbau, das ist die Anbaupflanze der armen Bevölkerung. Ist übrigens sehr nährstoffreich, die Hirse. Und für die reichere Bevölkerung gibt es Reis. Das ist hier einer unserer Pastoren in seinem Reisfeld, das schon etwas höher steht. Daneben ist die Viehwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig. Diese Jungen sind fast Tag und Nacht mit ihren Herden zusammen, mit den Herden der Familie. Manchmal muss man die dann durch den Fluss treiben, weil auf der anderen Flussseite das Gras grüner ist. Ja, manche Tiere enden so. Das sind jetzt eigentlich keine Rinder, sondern Ziegen. Und viele leben vom Fischfang. Es gibt also einen großen Fluss, der heißt der Niger, der durch ganz Mali fließt. Gibt schöne große Fische, schmecken sehr gut. Als wir nach Mali kamen, haben wir so angefangen. Wir haben in diesem Hof gewohnt. Das ist ein Hof eines Muslim, bei dem wir uns eingemietet haben, in das Haus, was man gerade aussieht, mit der schönen Veranda in blau-gelb, neben dem Auto. Da hatten wir zwei Räume und haben da zwei Monate gelebt, um die Kultur und Sprache besser kennenzulernen. Wir haben da besonders viel über die Kultur gelernt, über das Miteinander, weil wir im Hof ständig mit unseren Nachbarn zusammen waren. Wir saßen dann vor dem Haus und haben versucht, Bambara zu sprechen, unter dem großen Gelächter der anderen Anwesenden. Das ist unser, mit der gelben Tasse, ist unser Sprachlehrer, der kam zu uns und hat uns unterrichtet. Und der daneben, das war ein Nachbar, der auch sich immer so gern mit uns unterhalten wollte, aber wir konnten das noch nicht. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man auch kleinere Badewannen haben kann. Das ist Leon. Und daran, dass man mit Kohle bügeln kann. Wobei zugegebenermaßen manches hinterher etwas verkohlt war. Woran wir uns nicht gewöhnt haben, das war, dass wir immer etwas Besonderes waren. Das war besonders für unsere Kinder anstrengend und stressig, dass wir ständig uns als etwas Besonderes vorkommen mussten, weil wir in jedem Dorf, in das wir kamen, sehr bestaunt und beguckt wurden von großen Scharen von Kindern und Erwachsenen. Ja, das ist Samuel auf Anches Arm. Der ist in Mali geboren, allerdings nicht in dieser Klinik. Wir haben uns dann gesagt, das können wir nicht machen. Wir können nicht hinterher sagen, dass wir unser Kind vom Aldi haben. Wir haben uns daran gewöhnt, Fleisch auf diesen Märkten zu kaufen und haben dort dank fehlender BSE-Krise auch viel Fleisch verzehrt. Die Malier setzen noch viel Vertrauen, auch wenn sie Muslime sind, in Fetische, die ihnen helfen sollen, ihre Lebenssituation und Lebensprobleme zu bewältigen. Das tun auch Muslime. Hier ist eine große Moschee in Seforolei, in dem Ort, in dem wir jetzt zum Schluss gewohnt haben. Koranschüler werden dazu angehalten, den ganzen Koran auswendig zu können. Aber auf Nachfrage konnten sie uns oft keine inhaltlichen Angaben dazu machen. Das heißt, sie haben das auswendig gelernt, ohne die Sprache zu verstehen, ohne das Arabische wirklich zu können. Und der Islam wird, ich meine zu Recht, mit Terror und Gewalt in Verbindung gebracht, auch wenn wir in Mali relativ wenig Feindschaft erlebt haben. Wir bieten Ihnen nachher draußen auch Erdnüsse an. Die sind zwar dann hier gekauft, aber das war so typisch, dass wir dann zum Tee Erdnüsse serviert bekamen. Und wir haben dazu noch Kekse, die wir nachher reichen, sodass Sie also nach dem Gottesdienst nicht sofort nach Hause eilen müssen. Wir haben in Mali gearbeitet oder sind nach Mali gegangen, weil wir beim Aufbau der Gemeinde Jesu helfen wollten. Und natürlich haben wir da nicht alleine gearbeitet. Hier bin ich im Kreis meiner malischen Kollegen. Wir haben in einem malischen Team gearbeitet. Wir waren nicht die Ersten, die Anfänger sozusagen einer Arbeit, sondern wir sind in eine bestehende Arbeit eingestiegen und hatten um uns herum Menschen, die schon gefördert waren, Ausbildung genossen hatten und die uns mit hineingenommen haben in ihre Arbeit. Dieser Pastor beispielsweise unterrichtet Kindern Geschichten aus dem Alten Testament, erzählt ihnen diese Geschichten und wir haben versucht, über das Alte Testament ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wer Gott ist, über den Charakter Gottes und über die Bedeutung der Schuld. Was hat unseren Alltag ausgemacht? Hier nochmal Laura und Samira mit afrikanischer Frisur. Samira hat gern mit Tieren gespielt. Hier hat sie die Katze in den Tonkrug, der eigentlich für Trinkwasser da ist, geschmissen. Samuel hat sich am Hirsestampfen versucht, mit Abjas zusammen, seinem malischen Spielkameraden. Samuel und Matthias, ein anderer malischer Junge, die haben uns dann geholfen, wir haben sie Blumen genannt, sie würden vielleicht eher sagen Gestrüpp, das Gestrüpp zu gießen. Das hat es auch bitter nötig. Da kam nämlich täglich eine Ziegen- und Schafherde vorbei und wir haben die immer mühsam versucht wegzujagen. Das war also doch etwas unerquicklich. Deshalb sieht die also so in Mitleidenschaft gezogen aus. Leon interessiert sich für Fußball, hat zwar noch keine große Ahnung davon, aber wir sind ins Stadion gegangen zur Afrikameisterschaft. Sie war im Februar in Mali und Kamerun ist Afrikameister geworden. Da kriegte man für 70 Cent umgerechnet einen Sitzplatz auf der Tribüne. Natürlich waren wir mit der ganzen Familie in den Gottesdiensten dabei und haben da mitgewirkt, mitgemischt. Das war für unsere Kinder nicht immer nur angenehm, denn sie verstanden nicht alles im Gottesdienst und die Kinder waren dazu aufgefordert, sehr lange ruhig zu sitzen. Wenn wir als Familie uns etwas, eine Verschnaufpause gönnen wollten, etwas Wind und Weite tanken wollten, dann sind wir hier an den Fluss gefahren. Unsere Situation brachte es mit sich, dass unsere Kinder die Großeltern mehr vom Bild kennen und sie sind deshalb auch sehr glücklich gewesen, jetzt in Deutschland die Großeltern etwas näher zu haben. Das war unser Haus in Seforulei bei Nacht. Was wir besonders geliebt haben in Mali, das ist unser Moskitonetz mit Matratzen auf dem Dach. In warmen Nächten haben wir dann da zu viert uns gekuschelt auf den vier Matratzen. Auf vier Matratzen zu sechs. Ja. Was habe ich von der Arbeit her gemacht? Dazu hier eine kleine Beschreibung. Hier fahre ich gerade mit dem Auto, da sind schon 20 Kinder drin in dem Auto, fahre ich zu einem Kindertag. Oben auf dem Dach des Autos sehen Sie einen Kochtopf, eine Trommel und ein totes Schwein. Totes Schwein ist ein bisschen verdeckt. Also totes Schwein zu transportieren war eindeutig besser als lebende. Weil die lebenden Schweine quieken die ganze Fahrt über. Wir haben die Kinder eingeladen, die erst sehr kurz Christen waren und deren Eltern keine Christen sind. Und diese Kinder füllen hier diesen Raum. Mit denen haben wir einen ganzen Tag verbracht, um ihnen die Botschaft von Jesus näher noch zu bringen, um ihnen deutlich zu machen, wie sie als Christen leben können und wie sie den Schwierigkeiten mit ihren Eltern, den Anfechtungen standhalten können und trotzdem den Eltern gehorsam sein können. Dann haben wir gefragt, was die Kinder bedenken, was sie für Gott tun können. Diese Jungs haben gesagt, wir trommeln für Gott. Wir haben natürlich Spiele gemacht mit den Kindern, das hat sie begeistert. Staffelläufe, Tauziehen. Und da kommen gleich noch weitere. Für die, die jetzt schon ungeduldig auf die Uhr schauen, sage ich, dass es nicht mehr lange dauert. Wir kommen zum letzten Teil. Plumpsack. Dieses Bild berührt mich immer besonders, weil es hier um eine Gruppe von Kindern aus dem Dorf Tondaga geht. Diese Kinder hatten wir nur sehr kurz zum Unterrichten. Diese Kinder haben einmal an der Straße gestanden, als wir abends dort vorbeifuhren und gesagt, sie möchten Christen werden. Es waren 15 Kinder, 15 oder 20 Kinder und Jugendliche. Wir haben uns darüber gefreut, haben mit ihnen gesprochen, sie haben sich für Jesus entschieden und dann haben wir sie besucht, um ihnen die Botschaft von Jesus näher zu bringen und um ihren Glauben fest werden zu lassen. Dazu hatten wir nur wenig Zeit, wie wir hinterher merkten. Nach einigen Wochen, nach 6 oder 7 Wochen, wurden wir des Dorfes verwiesen und den Kindern gesagt, dass sie keinen Kontakt mehr zu Christen haben dürfen. Das sind die Kinder von Tondaga. Sie sehen also, es war unser Wunsch, Kindern einen Start ins Leben mit Jesus zu geben und sie auf diesem Lauf zu begleiten. Daneben haben wir uns in den Gottesdiensten engagiert und mitgeholfen. Bei Taufen waren wir dabei. Und eines Tages kamen die Mitglieder der Gemeinde in Seforulei zu mir und sagten, wir haben jetzt die Weihnachtskuh und du hast die Ehre, sie zu schlachten. Und da habe ich gesagt, nein, ich fotografiere und zeige das Bild zu Hause in der Gemeinde. Hier ist es. Nach dem Weihnachtsfest sind wir zu dem Dorfchef gegangen und auf dem Dorfplatz und haben dort mit einem Tanz und mit Gesang die Menschen darauf hingewiesen, warum wir Weihnachten feiern. Zu einer Gemeindearbeit, zu dem Aufbau der Gemeinde Jesu gehören immer auch Sitzungen, Gremien und so weiter. Das ist manchmal ermüdend. Und manchmal hatten wir das Gefühl, dass wir einfach nicht weiterkommen. Und da hat es mir besonders Spaß gemacht, wenn ich einheimische Pastoren fördern konnte und mit ihnen sie besuchen konnte und mit ihnen durchgehen konnte, was sie in ihrer Gemeindearbeit verbessern können oder wo sie Unterstützung durch mich brauchen. Wenn man einen Malier fragt, was am meisten in Mali fehlt, dann wird er sicherlich sagen, das Geld. Und das ist sicherlich auch ein Teil der Wahrheit. Deshalb haben wir als Allianzmission mit Hilfe deutscher Spender immer wieder auch Gemeindehäuser mitfinanziert. Hier das Gemeindehaus in Kuna wird hier gebaut. Die Gemeinde hatte immer auch eine Selbstbeteiligung zu bringen bei diesen Bauten. Und dieser Pastor hat Schwein, also der hat Schweine. Der ist ein ganz findiger Kopf, ein Pastor, der mich schwer beeindruckt, weil er es schafft, durch diese Schweinezucht beispielsweise und andere Aktivitäten, die er hat, Geld beiseite zu schaffen, das er dann für den Gemeindebau einsetzt, indem er billige Grundstücke sehr früh kauft. Mit der Vision, dass dort irgendwann mal Gemeinde entsteht. Dieses Grundstück beispielsweise hat er einfach gekauft, auf Verdacht, in einem Dorf, als die Preise noch niedrig waren. Und so hatte er über die Jahre verteilt 10 oder 20 Grundstücke in der ganzen Umgebung gekauft, mit der Vision, dass dort einmal Gemeinde entsteht. Dieser Pastor wird in 14 Tagen auch für 4 Wochen in Deutschland sein und mit ihm reise ich dann durch Deutschland und übersetze ihn. Er ist Pastor dieser Gemeinde, unserer Hauptgemeinde in Bamako, in der Hauptstadt. Spätestens an den Planen, die wir aufgehängt haben bei unseren Veranstaltungen, haben wir gemerkt, dass wir nicht die Ersten waren, die nach Mali kamen, um dort zu arbeiten, sondern dass andere Leute vor uns gearbeitet haben. Das hat, wie Sie vielleicht wissen, in Gießen zum Teil begonnen, die Arbeit in Mali. Die aus unserer Sicht haben die Gießener da den Startstein gelegt, den Grundstein, so, ja. Dieses Bild zeigt einen anderen Pastor, der mich beeindruckt hat, Benjamin Kamate, der hier eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern unterrichtet, die sich ebenfalls, innerhalb einer Woche haben sich dort 70 Kinder bekehrt, die wir dann im Glauben weiterführen wollten. Und sie selber haben gesagt, wir wollen mit vollen Segeln mit Jesus gehen und wir wollen schon von Anfang an jeden Sonntag Gottesdienst feiern. Das ist das Abschiedsbild. So sah es bei uns am Esstisch aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.